Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Herzlich willkommen, hallo, ich bin Ellen Hering. Der Amazonas brennt, schon wieder. Riesige Flächen nicht nur des Tropenwaldes, sondern auch eines Feuchtgebietes stehen wie letztes Jahr in Flammen. Und der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro konnte am Wochenende mit seinem Flugzeug wegen der Rauchentwicklung fast nicht landen. Er war aber nicht etwa auf dem Weg, um sich den Schaden anzusehen, sondern weil in der Nachbarregion die Soja-Aussaat ansteht und er die Landwirte besucht hat. Mit Verspätung.
Hier, als unser Avion heute pousar hoje.
Beim ersten Versuch musste der Pilot die Landung abbrechen. Das ist mir zuvor erst einmal passiert. Offenbar war irgendwas Außergewöhnliches passiert. Die Sicht war wohl schlecht.
Die Sicht war schlecht. Mehr hat man von Jair Bolsonaro am Wochenende nicht erfahren zu den Bränden im Amazonas, im Feuchtgebiet Pantanal und im benachbarten Acre. Unser Reporter Thomas Milz hat sich von der schlechten Sicht nicht abhalten lassen. Er ist nach Acre gereist, um sich vor Ort ein Bild zu machen.
Der Amazonaswald brennt. Schon wieder. Tagtäglich kommen neue Hiobsbotschaften aus dem weltweit größten Tropenwald. Seitdem der Rechtspopulist Jair Messias Bolsonaro im Januar 2019 sein Amt angetreten hat, nehmen die Abholzungen und die Waldbrände zu. Derzeit kann man auf Satellitenbildern riesige Qualmwolken sehen, die aus Amazonien über Tausende von Kilometern bis weit nach Südbrasilien ziehen. Auch über dem Bundesstaat Acre hängt seit Wochen dichter Qualm. Eigentlich dürfte das gar nicht so sein, denn im Juli hatte die Regierung ein viermonatiges Verbot von offenen Feuern für die Amazonasregion verhängt. Doch offensichtlich nimmt das niemand ernst. Acre liegt an der westlichsten Spitze des brasilianischen Amazonaswaldes. Bis in die 80er Jahre hinein schützte die abgelegene Lage den Wald. Als dann die ersten Landwirte aus dem Süden hierher kamen, stellten sich die Kautschukzapfer um ihren Anführer Chico Mendes ihnen in den Weg. Brasiliens erste Umweltbewegung war geboren. Zwar gewannen die Aktivisten ein Schutzgebiet für sich, doch Chico Mendes bezahlte den Kampf gegen das Agrarbusiness mit seinem Leben. Ende 1988 wurde er im Auftrag von Farmern ermordet. Heute ist sein Erbe in Gefahr, berichtet Maria Emilia Coelho, eine Aktivistin für den Schutz der Umwelt und der Indigenen in Amazonien.
Alguns anos atrás, né, os índices de desmatamento eram os mais baixos da Amazônia.
Bis vor einigen Jahren waren die Abholzungsraten hier in Acre die niedrigsten in ganz Amazonien. Doch heute ist das anders. Die Abholzung nimmt zu. Und das nach Chico Mendes benannte Schutzgebiet, wo damals der Kampf der Umweltaktivisten begann, ist heute das am meisten gerodete Naturschutzgebiet Brasiliens. Man spürt hier den Druck des Agrobusiness und der illegalen Holzwirtschaft.
Es gibt noch idyllische Farmen im Chico Mendes Schutzgebiet an der Grenze zu Bolivien. Doch immer weniger Bewohner halten sich hier an die strengen Regeln, erklärt der 77-jährige Kautschukzapfer Sabá Marinho, ein Weggefährte von Chico Mendes.
Wir sind sehr besorgt über den Kahlschlag, der hier im Wald geschieht. Ein großer Teil der Kautschukzapfer will heutzutage nicht mehr mit Kautschuk ihr Geld verdienen. Sie wollen abholzen, um dann Rinder zu züchten. Dabei besitzen die meisten nicht mal ein einziges Kalb. Trotzdem holzen sie ab, weil die Farmer sagen, reiß den Wald um und ich sorge für die Kälber.
Die Farmer, die die Kautschukzapfer zum Roden und Abbrennen der Wälder anstacheln, kommen aus Südbrasilien und aus dem benachbarten Bundesstaat Rondônia, der in den vergangenen Jahrzehnten bereits zu einem großen Teil gerodet wurde. Jetzt ziehen sie nach Acre weiter, denn hier gibt es noch Potenzial, sprich Wälder, die in Viehweiden und Sojafelder verwandelt werden können. Solange es noch so viel Wald gibt, ist die Abholzung auch kein großes Problem, meint Assuero Veronese, Präsident des Agrarverbands von Acre und einer der mächtigsten Landwirtschaftslobbyisten Amazoniens.
Mas quando você analisa números, você vai ver que a situação não tem essa gravidade que se divulga.
Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, werden Sie feststellen, dass es nicht so schlimm ist, wie die Medien es darstellen. In Acre wurden gerade einmal 14% der Wälder abgeholzt. 86% sind intakt. Und die Abholzungsrate ist sehr gering. Lediglich Kleinbauern mit Familienbetrieben holzen hier 1 oder 2 Hektar Wald ab, um ihren Reis oder ihre Bohnen oder Mais zu produzieren und ihre Familien zu ernähren.
Genau wie Präsident Bolsonaro setzt sich der Lobbyist für eine wachsende wirtschaftliche Ausbeutung Amazoniens ein. Damit ist er in Acre nicht alleine. Nach über 20 Jahren unter einer linken, dem Umweltschutz verpflichteten Regierung der Arbeiterpartei PT bekam Bolsonaro bei den Wahlen 2018 in Acre 75% der Stimmen. Sein landesweit bestes Ergebnis. Und auch die Landesregierung wird heute von Vertretern des Agrarbusiness gestellt. Es scheint, dass die Menschen hier genug vom Umweltschutz haben.
Wir brauchen ein Projekt, wie wir Amazonien wirtschaftlich erschließen können. Denn wir dürfen nicht auf ewig zu Armut verdammt sein. Hier muss die Regierung aktiv werden und politische Entscheidungen treffen, um die Region zu entwickeln. Und hören Sie mir bitte mit dieser alten Leier auf, dass der intakte Wald mehr wert ist als die gerodete Fläche. Heute ist eine gerodete Fläche 12.000 bis 15.000 Reais pro Hektar wert und der intakte Wald nur 1.000 Reais pro Hektar.
Abholzung und Brände gehen Hand in Hand. Erst wird der Wald per Motorsäge oder mit Traktoren niedergerissen. Dann lässt man das Holz über Wochen und Monate liegen und trocknen, um es dann im amazonischen Sommer abzufackeln. Zwischen Juli und Oktober brennen dann an tausenden Stellen in dem 6 Millionen Quadratkilometer großen Amazonasgebiet die Wälder. Gut 2 Drittel dieses riesigen Gebiets gehören zu Brasilien. Damit ist die Naturzerstörung ein innerbrasilianisches Problem, hatte Präsident Bolsonaro bereits vor einem Jahr der ausländischen Presse gegenüber klargestellt.
Erst einmal müssen Sie verstehen, dass Amazonien Brasilien gehört und nicht euch. Und ich sage Ihnen noch einmal, wir schützen mehr als jedes andere Land der Welt. Und deshalb hat kein anderes Land die Moral und das Recht, über Amazonien zu reden. Denn ihr habt eure Ökosysteme ja schon zerstört. Wir werden das aber nicht so machen. Trotzdem verlangen stets alle etwas von uns. Deutschland zum Beispiel. Ihr erzeugt mit fossilen Brennstoffen eure Energie, mit Kohle. Wir hier benutzen praktisch keine Kohle. Wir sind ein Vorbild für euch.
Bolsonaro will also Musterknabe in Sachen Umwelt sein. Doch wie passt das zusammen mit den Bildern brennender Wälder und Savannen, die derzeit um die Welt gehen? Die Daten seien gefälscht, so Bolsonaro, der gar ausländische NGOs hinter den Bränden vermutet. Dabei stammen die Daten zur Abholzung und den Bränden von der Regierung selbst. Doch Bolsonaro vermutet, dass das staatliche Klimainstitut INPE diese fälscht, um der Regierung zu schaden. Auch Vizepräsident Hamilton Mourão hat seine Zweifel.
Da gibt es jemanden in INPE, der gegen die Regierung arbeitet. Wenn es negative Zahlen gibt, veröffentlicht dieser Kerl sie. Aber wenn sie für uns positiv sind, verheimlicht er sie.
Derzeit plant die Regierung, in Amazonien Klarheit in die undurchsichtigen Besitzverhältnisse zu bringen. Doch die geplante Legalisierung der Ländereien stößt auf Widerstand bei Umweltschützern und indigenen Völkern. Denn sie käme einer Amnestie für Landraub gleich. Auf einen Schlag wären Flächen, die in Naturschutzgebieten, indigenen Reservaten oder in Gebieten des Bundes illegal besetzt wurden, plötzlich legal. Im vergangenen Jahr hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch einen Bericht veröffentlicht, der die kriminellen Seilschaften zwischen Unternehmen, Politik und den Behörden aufzeigt, die die Vernichtung des Amazonaswaldes vorantreiben. César Muñoz von Human Rights Watch.
A nossa pesquisa mostra que o desmatamento na Amazônia e as queimadas que estamos vendo agora.
Unsere Untersuchung zeigt, dass die Abholzung in Amazonien und die Brände hauptsächlich durch kriminelle Banden durchgeführt werden, die nicht nur die Umwelt zerstören, sondern sich auch Gewalt bedienen und jeden einschüchtern, der sich ihnen in den Weg stellt. Das schließt auch Beamte der brasilianischen Umweltbehörden ein, Polizisten, indigene Völker und Landwirte, also Bewohner der Gebiete, die mit ansehen müssen, wie das Gebiet zerstört wird und nichts dagegen tun können.
Seit Mai sind 4.000 Soldaten in die Amazonasregion abkommandiert, um gegen die Abholzung und die Brände vorzugehen. Auch soll Goldsuchern, der Holzmafia und illegalen Wilddieben Einhalt geboten werden. Viel bewirkt haben sie bisher jedoch nicht. Wohl auch deshalb, weil die Regierung gleichzeitig den Umweltbehörden IBAMA und ICMI Bio die Budgets gekürzt und ihre Kompetenzen eingeschränkt hat, damit das Agrobusiness freie Hand hat, wie Umweltschützer vermuten. Deshalb soll die Europäische Union das mit dem Mercosul-Block ausgehandelte Handelsabkommen nutzen, um Brasilien zum Umweltschutz zu verpflichten, fordert Maria Laura Canineo von Human Rights Watch Brasilien.
A gente já documentou que o desmatamento na Amazônia é em grande parte promovido por
Wir haben dokumentiert, dass die Abholzung in Amazonien zu einem großen Teil von kriminellen Gruppen durchgeführt wird. Deshalb sollte Europa als erstes Kriterium vorgeben, dass die Straffreiheit bei der Abholzung aufhören muss. Als zweites Kriterium sollte die effektive Reduzierung der Abholzungsraten sein, so dass Brasilien auch wieder seine in Paris gemachten Versprechen erfüllen kann.
Im Dezember 2015 in Paris hatte sich die damalige brasilianische Regierung im Rahmen des Klimaschutzabkommens dazu verpflichtet, die Abholzung langfristig auf Null zu senken. Doch die aktuelle Regierung von Jair Messias Bolsonaro scheint nicht an einer Umsetzung interessiert, misstraut sie doch internationalen Gremien. Bolsonaro will sich in Amazonien nicht durch internationale Verträge binden lassen.
Bolsonaro não tem demonstrado nenhum interesse em honrar esses compromissos, né? Pelo contrário,
Bolsonaro hat bisher keinerlei Interesse gezeigt, irgendwelche Verpflichtungen einzuhalten. Ganz im Gegenteil. Alle wissen ja, dass er jedwede Möglichkeit zerstört, dass Brasilien diese Versprechen einlösen könnte. Seit dem vergangenen Jahr schwächt er die Umweltbehörden wie IBAMA, das eigentlich gegen die Umweltzerstörung ankämpfen sollte und für die Kontrolle verantwortlich ist. Er hat das System der Bußgelder ausgehebelt, was die Straffreiheit weiter ausweitet. Deshalb denken wir über das Handelsabkommen, dass Europa ein klares Signal schicken sollte. Sie sollten Bolsonaro kategorisch sagen, dass die Ratifizierung nicht erfolgt, solange die Regierung nicht zeigt, dass sie bereit ist, die Umweltschutzversprechen auch einzuhalten.
Ratifizieren oder nicht, auch unter brasilianischen Umweltaktivisten und Wirtschaftsexperten ist man sich nicht einig. Nachdem ausländische Investoren der Regierung gedroht hatten, Gelder abzuziehen, drängen nun auch brasilianische Unternehmen die Regierung, auf Brasiliens Image im Ausland und auf die Exportchancen brasilianischer Produkte Rücksicht zu nehmen. Der deutsch-brasilianische Politikwissenschaftler Oliver Stünkel von der Universität Fundação Getúlio Vargas in São Paulo warnt jedoch vor zu großen Hoffnungen, Bolsonaro beeinflussen zu können.
Ja, der Einfluss anderer Länder auf Bolsonaro ist gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Deutschland und Norwegen haben ja zum Beispiel den Amazonasfonds suspendiert. Im Moment erhält die brasilianische Regierung kein Geld, um den Wald zu schützen, weil es einfach immer nicht genug getan hat und die Programme nicht gut genug umgesetzt hat. Dazu muss man auch sagen, dass die internationale Kritik für Bolsonaro politisch gesehen sogar sinnvoll ist, als im letzten Jahr der französische Präsident Macron den brasilianischen Präsidenten scharf angegriffen hat auf den sozialen Medien, konnte Bolsonaro das politisch intern sehr gut nutzen, weil er ja oft erzählt, dass die Europäer eigentlich gar nicht auf Umweltschutz aus sind, sondern Brasiliens Souveränität im Amazonas schwächen wollen.
Doch wie wichtig ist Europa überhaupt noch für die brasilianische Landwirtschaft? Die Stimmen in Brasilien, die lieber nach China exportieren wollen, werden lauter. Auch Assuero Veronese, der mächtige Agrarlobbyist in Acre, macht sich da so seine Gedanken.
Mas é claro que é importante.
Europa ist wichtig und das Mercosur-Abkommen ist wichtig. Aber wir werden auch nicht sterben, wenn es nicht zustande kommt. Die Weltmärkte werden größer, die Bevölkerung wächst und der asiatische Markt ist sehr hungrig nach Commodities und wächst immer weiter. Deshalb glauben Brasiliens Produzenten, dass es nicht an Märkten mangeln wird. Zudem die Preise für Fleisch und Soja gerade sehr hoch sind. Wir würden weiter produzieren und es würde genug Käufer geben. So denkt man hier. Ob das dann auch so eintrifft, weiß ich natürlich nicht. Aber der Eindruck ist, dass Europa als Absatzmarkt nicht mehr so wichtig ist.
Der Blick richtet sich auf den asiatischen Markt. Der ist ja auch, was die Bevölkerungsanzahl angeht, deutlich lukrativer als der europäische. Thomas Milz berichtete aus Acre, das im Amazonasgebiet an der peruanischen Grenze liegt. Soll die EU mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ein Handelsabkommen schließen? Ja oder nein? Bis vor kurzem war das eine Frage, die ganz klar mit Sie beantwortet werden konnte. Inzwischen sieht das aber etwas anders aus. In der ganzen EU regt sich Widerstand dagegen. 60 Organisationen haben sich allein in Deutschland zusammengetan, um einen Stopp des Abkommens durchzusetzen. Mit dabei ist Brot für die Welt und mit dem Referenten für Handel, Sven Hilbig, bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Hilbig.
Guten Tag.
Warum wollen Sie das Abkommen stoppen? Können Sie mir die wichtigsten Gründe sagen?
Ja, wir von Brot für die Welt fordern einen Stopp des Abkommens, vornehmlich aus zwei Gründen. Zum einen wird das Abkommen die Klimakrise weiter verschärfen, da der An- und der Abbau von Rohstoffen die Entwaldungsraten im Amazonien beschleunigt. Das sehen wir auch fast tagtäglich in den Nachrichten. Und zum anderen würde das Abkommen auch die Menschenrechtslage in den Mercosur-Staaten, vor allen Dingen in Brasilien, weiter verschlechtern, da einfach der Ausbau sowohl der industriellen Landwirtschaft, aber auch der Bergbau die Landkonflikte weiter verschärfen wird. Und aus unserer Erfahrung wissen wir, das führt dann zu einer Vertreibung von Kleinbauern als auch von Indigenen.
So ein Abkommen würde der EU ja die Möglichkeit geben, da Einfluss zu nehmen. Man könnte ja den Schutz des Regenwaldes in welcher Form auch immer mit aufnehmen in so ein Abkommen.
Also da muss man zweierlei Sachen bedenken. Zum einen, dieses Abkommen, wenn es zustande kommt, enthält ein sogenanntes Nachhaltigkeitskapitel. In dem Nachhaltigkeitskapitel verpflichten sich die Vertragsstaaten, also sowohl der EU als auch die Mercosur, dazu, internationale Umweltabkommen einzuhalten, Forstwirtschaft zu betreiben etc. Dieses Nachhaltigkeitskapitel wird von der EU seit über 10 Jahren schon in allen bilateralen Handelsabkommen verwendet. Das Problem ist, dass es zum einen eine verpflichtende Erklärung, nur wenn die Staaten dagegen verstoßen, das heißt, wenn Brasilien weiter den Amazonas stark abholzt, dann führt das zu keinerlei Konsequenzen. Das ist nicht sanktionierbar, dieses Kapitel. Das Einzige, was passiert, ist, dass eine Expertenkommission eingerichtet wird, die dann Empfehlungen aussprechen kann, an die sich die EU halten könnte. Das muss sie aber nicht. Und wir haben vor 3 Jahren eine umfassende Studie in Auftrag gegeben, in dem wir alle bilateralen Handelsabkommen untersucht haben, in der die EU bereits dieses Nachhaltigkeitskapitel inkorporiert in die Handelsabkommen, nämlich seit 2008, seit 12 Jahren. Und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in keinem der Fälle, wo die anderen Staaten weiterhin stark die Umwelt zerstört haben, die EU irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen hat.
Jetzt ist ja auch mit im Bunde bei den Gegnern des Abkommens die deutsche Agrarlobby und nicht nur die deutsche, sondern auch die europäische, nämlich namentlich Irland, Frankreich, Österreich, haben sich schon gegen dieses Abkommen ausgesprochen, weil sie die Überschwemmung der europäischen Märkte mit zum Beispiel billigem Fleisch aus Südamerika fürchten. Das hört sich auch sehr nach Protektionismus an.
Ja, das Abkommen wird ja nicht nur von der europäischen Agrarlobby kritisiert, sondern auch von Landwirten in kleinbäuerlichen Strukturen, auch gerade hier in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Und sie befürchten zu Recht ein Preisdumping und sehen die Gefahr, dass ihre qualitativ hochwertigen Lebensmittel ins Hintertreff geraten können.
Ja, das ist ja mal bei Fleisch die große Frage, ob das qualitativ so viel hochwertiger ist als das südamerikanische Fleisch.
Ja, Neulandfleisch natürlich schon. Es geht ja darum, man muss natürlich zwischen der industriellen Landwirtschaft in Deutschland auf der einen Seite unterscheiden und zwischen der anderen Landwirtschaft, die wir uns ja eher wünschen, also kleinbäuerliche Strukturen, ökologische Landwirtschaft auf der anderen Seite. Mit ersteren gebe ich Ihnen recht, mit letzteren besteht natürlich schon ein Unterschied. Und es ist völlig klar, die Frage klang ja auch schon vorhin bei Ihnen an, wir von Brot für die Welt sind auf gar keinen Fall irgendwie die Gegner des Welthandels, ganz im Gegenteil. Was wir aber fordern, ist, dass der Welthandel sich an bestimmte Regeln hält. Und dazu gehört Fairness und dazu gehört Umweltverträglichkeit. Und für uns vom Brot für die Welt, ich komme nochmal auf die Thematik des Stahls zurück, weil in der aktuellen Debatte wird ganz viel von Landwirtschaft geredet. Und diese Problematik des Stahls geht unserer Ansicht nach zu Unrecht ein wenig unter. Also was jetzt nochmal die Handelsfrage angeht, gerade für Entwicklungsländer ist natürlich wichtig, dass der Welthandel offen und nicht einseitig gestaltet wird. Und für die Mercosur-Staaten folgt daraus aber, dass sie auch gerade daran unterstützt werden müssen, sich vom einseitigen Export von Rohstoffen, das heißt sowohl von landwirtschaftlichen Produkten, Soja etc., aber natürlich auch von Bergbauprodukten, dass sie sich davon emanzipieren müssen in dem Sinne, dass sie anfangen, diese Produkte bei Bergbauprodukten zum Beispiel weiterzuentwickeln. Also anstatt Stahl zu exportieren, Industrieprodukte herzustellen. Denn dann gelingt ihnen sozusagen eine höhere Wertschöpfung zu erzielen, das heißt eine höhere Gewinnrate. Im Endeffekt ist auch das Erfolgsmodell, was Deutschland ja auch gefahren ist in den letzten 200 Jahren. Und das muss man diesen Staaten halt auch ermöglichen. Insofern ist es von unserer Seite Brot für die Welt auf jeden Fall kein Protektionismus, den wir irgendeiner Art und Weise fordern. Aber es geht eben darum, dass die Staaten ermöglicht werden, das, was sie exportieren, tatsächlich auch zu zum höheren Gewinn führt und damit auch einen Wohlstand ermöglicht.
Aber wollen das denn die Staaten? Also das eine ist ja, dass das ermöglicht wird. Das andere ist ja, ob die das tatsächlich wollen. Dies muss ja auch von denen kommen.
Wir vom Brot für die Welt kennen jetzt keinen Staat, der nicht möchte, dass er eine höhere Wertschöpfung erzielt und damit mehr Wohlstand ermöglicht. Das Problem ist, dass auch gerade zum Beispiel die EU im Rahmen von bilateralen Abkommen innerhalb der WTO aus Eigeninteresse eine Politik verfolgt, die ihnen das nicht ermöglicht. Also zum Beispiel, wenn ich nochmal bei der Thematik bleibe von Bergbauprodukten in diesem Mercosur-Abkommen, verbietet die EU, dass zukünftig Abgaben, Steuern auf den Export von Bergbauprodukten erhoben werden. So, und das führt zum einen dazu, dass diese Staaten zukünftig geringere Staatseinnahmen haben, aber die Geschichte zeigt auch, dass so Erhebung von Abgaben, von Steuern, von Zöllen auch ein wirtschaftslenkendes Instrument sein können. Das heißt, der Staat kann sagen, ich erhebe Zölle, weil ich eine eigene Industrie aufbauen möchte. So ist Preußen vorgegangen, so ist Deutschland vorgegangen. Und in den letzten Jahrhunderten, das war ja bereits im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, sind viele Staaten Südostasiens diesem Beispiel gefolgt. Sie haben gesagt, wie langfristig wollen wir eigene Industrien aufbauen. Dazu brauchen wir die und die Rohstoffe. Also erheben wir hohe Schutzzölle, bauen eine eigene Industrie auf. Und wenn wir international wettbewerbsfähig sind, dann bauen wir die Zölle ab. Und dann können wir auch tatsächlich konkurrieren.
Danke, Sven Hilbig, Referent für Handel bei Brot für die Welt. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.
Brasilien, die Umweltpolitik und das EU-Mercosur-Abkommen. Das war unser Thema heute im Podcast der Weltzeit. Und dort finden sich übrigens auch viele weitere Folgen zu Brasilien, zum Beispiel über die Corona-Pandemie und deren Entwicklung dort. Um Corona geht es auch in der nächsten Folge, aber in einer ganz anderen Weltregion, nämlich in Norwegen. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Ellen Hering.